In der zweiten Stunde geht es um den Nahen Osten und es gibt einen Bibeltext in Daniel 11. Ich werde den jetzt vorziehen, diesen Text, weil er mit der Drei-Engels-Botschaft zu tun hat. Und zwar habt ihr... Daniel 11, Vers 44 und 45. Bruder Nübel, kannst du das mal vorlesen? Bruder Nübel, Frank, klar.
Es werden ihn aber Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden. Und er wird mit großem Grimm ausziehen, um viele zu vertilgen und zu verderben. Und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen, heiligen Berg. Aber es wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen.
Dankeschön. Was wir jetzt eben gelesen haben, sind die letzten Verse der Weltgeschichte. Alles, was danach kommt, ist Wiederkunft Christi. Stimmt es? Schön wäre es. Die Gerüchte von Osten und Norden. Was sind das für Gerüchte? Von Osten und Norden. Es gibt in Matthäus 24 Matthäus 24. Schaut mal, ob ihr da den Osten findet, in diesem Kapitel. Du weißt es. Das ist aber schön, dass jemand das weiß. Ja, wo steht denn das? Ja, aber wo? Welcher Vers? Dann könntest du uns das vorlesen, Vers 27.
Gleich wie der Blitz ausgeht von Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Sohnes des Menschen sein.
Ja. Also die Gerüchte von Osten sind also was für eine Botschaft? Ja, welche Botschaft? Christus kommt bald. Eine Adventbotschaft. Versteht ihr, das ist doch unser Name, ist unser Programm. Christus kommt bald. Und diese Botschaft wird als Gerücht die ganze Erde erreichen und erschüttern. Da werden die Medien auch voll sein. Das wird die größte Medienkampagne auf eine Weise, die wir können uns heute noch gar nicht vorstellen. Das heißt, das Gerücht, Christus kommt bald, hängt mit den letzten Versen zusammen. Aber was sind die Gerüchte von Norden? Von Norden und Osten. Das wissen wir nicht. Wir brauchen jetzt Bibeltexte. Ja, weil die Gerüchte sowohl von Norden als von Osten. Dann schlagt auf Psalm 48, die Verse 1 bis 8. Und wenn ihr diese Verse lest, ist es wichtig, dass wir dieses prophetische Konzept im Hintergrund haben. Jetzt wissen wir schon Osten, ja? Aber was ist das von Norden? Jetzt wird es interessant. Könntest du das mal lesen? 48, 1 bis 8.
Okay. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge. Schön ragt empor der Berg Zion. Daran freut sich die ganze Welt. Der Gottesberg fern im Norden.
Habt ihr es gehört? Fern im Norden, jetzt geht's weiter.
Die Stadt des großen Königs. Gott ist in ihren Palästen. Er ist bekannt als Schutz. Denn siehe, Könige waren versammelt und miteinander herangezogen. Sie haben sich verwundert, als sie solches sahen. Sie haben sich entsetzt und sind davongestürzt. Zittern hat sie da erfasst. Angst wie eine Gebärende. Du zerbrichst die großen Schiffe durch den Sturm vom Osten.
Ach, jetzt haben wir Osten und auch Norden drin. Wenn dieser Text stimmt, das ist ja jetzt mal erstmal eine Annahme, dann haben wir es hier zu tun mit einer Botschaft, die sowohl von Osten, das ist Advent, die Adventbotschaft, als auch von Norden kommt. Und was schreibe ich jetzt hin? Wo ist denn der Ort, wo die Botschaft ausgeht? Rom steht gar nicht da drin. Wie meinst du? Berg Zion. Ja? Berg Zion. Was ist denn der Berg Zion? Na, was ist der Berg Zion? Ja, ich meine, materiell ist es der Berg in Jerusalem, nicht? Der Thron Gottes, das Headquarter Gottes. Das heißt, die Zentrale, die Regierungszentrale Gottes ist zugleich der Berg Zion. Jetzt schlag doch mal auf, Hebräer 12. Hebräer 12. Vers 22. Könntest du es mal lesen?
Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung.
Und
Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten.
Ja, ihr seid gekommen zum Berg Zion, ja? Das heißt, im Hebräischen heißt Berg Ha und Moged heißt Versammlung. Das heißt, dieses Hamagedon kann auch als Berg der Versammlung ausgelegt werden. Das würde bedeuten, die Gemeinde ist der lokale Ort geistlich als Zion. Das würde bedeuten, dass der Ausgangsort für diese Botschaft die Gemeinde der Erstgeborenen ist. Also die Gläubigen. Berg Zion. Das ist die neutestamentliche Interpretation von Berg Zion. Ihr seid gekommen zum Berg Zion, zu der Versammlung der Erstgeborenen. Überlegt mal, was für eine Sprengkraft diese Botschaft hat. Dann würde das bedeuten, von dem Berg Zion, also der Versammlung der Gläubigen, geht ein Gerücht aus. Das letzte Gerücht ist die Warnung vor dem Gericht. Was ist das für eine Botschaft? Das Gerücht, das eine Supermacht so reizt, dass diese Macht auszieht, um viele zu vertilgen. Haben wir doch gerade gelesen. Was ist denn dieses Gerücht? Die drei Engel. So jemand, das Tier anbetet und sein Bild und so weiter, betet den Schöpfer Gott ab. Babylon ist gefallen. Übrigens, da war eine Frage von einem Bruder. Wo ist er? Ja, du hast zu Babylon, glaube ich, eine Frage. Ja, ja, das haben wir alle gelernt so. Ja, 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 das ist eine wichtige Frage. Babylon, was ist das? Babylon ist ja auf den sieben Hügeln in Rom. Wenn ihr Offenbarung 17, und zwar aufschlagt, schlagt mal auf Offenbarung 17, Offenbarung 17, ja. Ab Vers 9. Könntest du mal ab Vers 9 lesen? 9 und 10 und 11. Willst du lesen? Nee. Ah ja, gut.
Sorry.
Ja.
Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige. Fünf sind gefallen. Einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen.
Dankeschön. Wer ist nun Babylon, was die sieben Hügel betrifft? Wie viele Hügel sind jetzt noch dort? Fünf sind gefallen. Ja, genau, die anderen. Na, was jetzt? Wenn Babylon Rom ist, dann müssen ja die sieben Hügel noch schon weg sein, oder wie? Fünf sind gefallen, einer ist, der andere ist noch nicht gekommen.
Ja, fünf Könige.
Aber es sind fünf Berge, fünf Könige und fünf Häupter. Ja?
Ja, waren Päpste.
Ja, das mit dem Papst, das müssen wir auch noch unterkriegen.
Einer wird noch kommen.
Einer ist, der andere ist noch nicht gekommen.
Ja, der eine ist in Jesus, der andere ist...
Na, das müssen wir jetzt, ja, wir müssen das ja auch von der Bibel rausbekommen. Wir müssen von der Bibel rausbekommen. Also, was ist Babylon? Das haben wir in der Predigt ja durch. Babylon ist die Mischung von Gut und Böse oder Richtiges und Falsches wird gemischt, ja. Ja, könnt ihr euch erinnern, wir haben den Vers 24 gelesen, in 18, da steht, das Blut all derer, die auf Erden ermordet wurden, ward in ihr gefunden, in Babylon. Ja? Seit wann gibt es denn Tote, seit der katholischen Kirche oder wie? Also muss Babylon größer als die katholische Kirche sein. Merkt ihr, das ist Horizonterweiterung. Man kann nicht sagen, fokussieren, es ist nur eine Institution. Babylon ist gefährlicher und tiefer, denn Babylon ist auch in uns. Denn Babylon bedeutet ja Sünde, bedeutet Selbsterlösung. In dem Moment, wo wir neu geboren sind, wiedergeboren, gehen wir aus Babylon raus. Nicht aus einer Institution raus. Ja? Also muss Babylon eine Grundhaltung sein, die Götzendienst betrifft, falsche Anbetung, falsche Religion. Ich meine, das ist ja auch klar. Ist soweit klar? Ja klar. Jetzt kommt ein Thema, was ihr schon kennt alle. Ist der Papst der Antichrist, ja oder nein?
Ja.
Ja, freut mich. Aber wenn ihr jetzt Leuten die Frage stellt, denen das unangenehm ist, jetzt sehr gelinde gesprochen, und wenn das sogar noch Theologen sind, dann wird es jetzt kritisch. Und zwar würde ich die Frage anders stellen, und bitte merkt euch die Frage und stellt sie auch anderen weiter. Ich würde fragen, glaubst du, dass der eucharistische Christus der wahre Christus ist? Also der eucharistische Christus ist der Christus, der gewandelt wird in der Heiligen Messe, ja, in die Hostie, diese Transsubstantiation, das ist Eucharistie. Wenn dieser Theologe jetzt sagt, egal ob er in unseren Reihen ist oder außerhalb, wenn der sagt, ich weiß es nicht, dann würde er damit sagen, ich habe keine Ahnung, was Eucharistie bedeutet. Das darf er nicht sagen. Wenn er sagt, das ist der wahre Christus, dann wisst ihr, wen ihr vor euch habt. Und sollte es einer von uns sein, dann kann er den Predigerschein gleich abgeben. das klar? Ja, was machen wir jetzt mit der Aussage, ist der Papst der Antichrist? In dem Moment, wo die katholische Kirche mehr tausendfach am Tag diese heilige Wandlung durchführt, bedeutet, dass ein falscher Christus hineingezaubert wird durch einen Akt, durch einen Kultakt und als der richtige Christus ausgegeben. Antichristus heißt nicht nur dagegen, sondern anstelle von. Also wird diese Frage, ist der eucharistische Christus der wahre Christus, zu einer gefährlichen Frage. Denn da muss man Farbe bekennen. Ja? Bei aller Freundschaft mit Katholiken, ich kenne auch einen, wir haben uns ja unterhalten, ich kenne Kardinal Simonis, Kardinal von Utrecht, von Holland, damals in der Generalkonferenz. Die Geschichte ist so spannend. Genau, genau. Und zwar hat genau, Schumacher, der Heinz Schumacher hat gefragt, ob er 11 Fragen dem Kardinal stellen darf. Und da wurde er abgeschmettert vom Sekretariat. Der Kardinal hat nicht mal Zeit für eine Frage. Und dann hat er nicht locker gelassen, der Heinz. Ich möchte vom Kardinal wahrscheinlich selber die Antwort. Und der liest die 11 Fragen und sagt, sofort kommen lassen. Sofort den Mann kommen lassen. Und dann war er vorgeladen und dann hat er zu mir gesagt, Werner, kannst du nicht mitgehen, so als theologischer Beistand? Und ich kam dann mit und das war köstlich. Also der Mann war genauso alt wie ich, der war sehr ehrlich. Er hat gesagt, ihr Adventisten habt etwas, was wir Katholiken nicht haben. Ihr sprecht von der Wiederkunft Christi. Wir Katholiken haben nur den gestorbenen Christus, das Leiden. So ging es schon mal los. Und dann haben wir die Punkte angesprochen, Unsterblichkeit der Seele und so weiter. Und dann war das so ein, wie soll ich sagen, ein in Augenhöhe, in Gleichwertigkeit ein Gespräch. Als wir dann fertig waren, habe ich gefragt, wie ist es denn, bevor ich ihn gefragt habe, habe ich die Generalkonferenzleitung gefragt, habt ihr Kardinal Simonis eingeladen? Ja, haben wir. Wer kümmert sich drum? Dann war die Antwort, don't worry about it. Also kümmere dich nicht drum, also mach dir keine Gedanken oder Sorgen. Nicht? Dann sage ich, okay, wenn ihr das alles organisiert, dann ist es okay. Und dann habe ich den Kardinal gefragt, hat man sich schon bei Ihnen gemeldet, wer Sie abholt und wann und so? Sagt er, nein, nein. Dann sagte ich, ja, wenn das nicht organisiert ist, soll ich Sie begleiten? Da sagt er, da wäre ich ja richtig froh, weil es entstand so eine Art Sympathie. Und dann sagte ich, wenn ich mitkomme in das Protokoll, ich bin nicht aufgelistet, wenn da der rote Teppich liegt, und da sind ja auch Staatsoberhäupter eingeladen und Generalkonferenzleute, dann sage ich, wie komme ich denn da rein? Da sagt er, das machen wir ganz anders. Ich fahre einen grünen Saab und da steigen Sie vorher ein. Und dann fahren wir zum roten Teppich, dann steigen wir beide aus und Sie schreiten neben mir, und so war es auch, er in der Kardinalskutte, schwarz mit Kardinalskreuz und ich neben daneben. Und da standen alle Generalkonferenzleute, die zu mir gesagt haben, don't worry about it. Dann gehen wir in die Hauptversammlung, das war ein Sabbat, 50.000 Leute, so viele Leute hat Utrecht noch nicht gesehen, auf diesem Campus. Und zwar war es so katastrophal, es waren ja Absperrungen, wer hinausging, um auf die Toilette zu gehen, der kam nicht mehr rein. Und da war also Sicherheitswächter mit Megafon, nicht? Und haben gesagt, bitte treten Sie zurück und so weiter. Jetzt kam aber der Kardinal. Vorneweg der BBB Beach, der Pressesekretär. Und er war so klein. Und er hat gesagt, we are very important VIPs. Ja, machen Sie. Und Wir konnten gerade zwischen zwei Absperrungen konnten wir das aufdrücken, weil die Menschenmassen drückten ja. Ich konnte mich dazwischen zwängen und habe so gemacht, habe ich gesagt, gehen Sie rein jetzt. Dann kamen sie alle rein, ja, wups, war wieder zu und dann waren wir drin. Riesensaal. Vorne die erste Reihe leer. Das war nur wie Fips. Und da habe ich mir gedacht, na, dann werden sich ja jetzt die Leute zum Kardinal setzen. Nicht? Was für eine Ehre. Nix war. Der stand Mutterseelen alleine da. Keiner hat sich um den gekümmert. Dann habe ich gesagt, habe ihn so im Arm genommen, wir setzen uns jetzt in die erste Reihe, da vorne in die Mitte. Und dann habe ich ihm alles erzählt. Alles, was so geschehen ist, habe ich ihm erzählt. Ich kann euch sagen, wenn jemand über Katholiken schimpft, dann kriegt das mit mir zu tun. Bitte?
Vorhin fiel von dir das Wort Grundhaltung und Katholiken und gemeinsam und so weiter. Das war Mitte der 80er Jahre, bin ich im Zug von Hamburg ins Ruhrgebiet gefahren. Ich saß mit einem Menschen allein im Abteil. Wir kamen sehr schnell miteinander ins Gespräch. Und wir kamen ins Gespräch über Glauben. Und dieser Mann hat mir, er hat für eine staatliche Organisation gearbeitet, eine deutsche Organisation im Ausland, in Südamerika. Und er erzählte mir die gesamte Prophetie aus Offenbarung, Daniel, alles, was wir auch verkündigen. Exakt das Gleiche. Das hat mich total erschüttert. Und ich habe ihn gefragt nach dem Gespräch, da sagen Sie mal, ich habe jetzt noch eine Frage. Gibt es in der katholischen Kirche außer Ihnen noch jemand, der das alles glaubt, bis hin zur Wiederkunft Christi? Und da sagt er, Sie glauben gar nicht, wie viele. Und ich sage, was ist mit Papst und Klerus und Vatikan und so weiter? Und da sagt er mir wörtlich, wenn Jesus wiederkommt, werden diese Menschen sehen, dass sie ihr Leben lang auf der falschen Seite gestanden sind. Und das hat mich erschüttert. Und das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Dazu kommen meine Erlebnisse, ja, die ich hatte in meinem Beruf.
Ja, da hattest du ja auch mit Katholiken.
Da hatte ich auch mit Katholiken zu tun. Und der Chef dieses Hauses hatte mir im Gespräch, als wir zusammengesessen haben, mit mehreren Leuten gesagt, das Einzige, was unsere Aufgabe ist, ist das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen.
Was hat ein Katholik gesagt, ein Hochrangiger?
Das hat der Chef von Radio Maria in Polen zu mir gesagt. In Polen? Ich habe diese Radiostation seinerzeit ausgerüstet.
Ah ja, und Polen ist ja sehr katholisch.
Extrem katholisch.
Ja, ja.
Das kann aber nicht sein. In der Bibel steht, bevor die Engel die Schalen ausgießen, ja, haben alle Möglichkeit noch zu Jesus zu finden.
Genau.
Die in den ganzen Kirchen.
Genau, ja, ja, ja. Die kommen dann raus. Das ist ja das, was er auch gesagt hat.
Sie brauchen keine Angst haben. Sie kommen da rein, wenn sie wollen.
Ich habe nur das wortwörtlich wiedergegeben,
ja, von dem, was er sagt.
Ja, ja, gesagt hat.
Ja, aber wichtig ist, Leute, wichtig ist eines. Ellen White hat geschrieben, Gott hat viel mehr Gotteskinder draußen als drinnen. Und das soll uns zu denken geben, wenn wir meinen, wir hätten alles. Das heißt, was wir brauchen, sind Brücken, Brückenmenschen, die den anderen, auch wenn er ein Feindbild zeigt, als Kandidaten für den Himmel sehen und ihn auch so behandeln. Versteht ihr? Ich weiß nicht, wie die Geschichte mit Kardinal Simons ausgehen wird. Aber was uns beide verbindet, ist etwas Sympathisches. Also etwas, wo der eine den anderen achtet und nicht in Grund und Boden verdammt. Nö, nö. Aber wir wissen nicht, wie er sich entwickelt. Wir können ja für ihn beten. Ja? Das ist so wichtig, damit wir nicht ein Feindbild pflegen, wo wir Barrieren aufbauen, also Gräben schaffen. Der Heilige Geist wartet ja darauf, dass wir eine Veränderung unseres Geistes haben, dass wir einen weiten Horizont bekommen, Nicht, dass wir liberal werden, aber weit, dass jeder Mensch Platz findet in unserem Herzen, weil wir für ihn zittern, weil wir für ihn beten. Jetzt zurück zu den Gerüchten von Osten und Norden. Der Berg Zion ist der Ort von Norden. Ja? Jetzt schlagt auf Amos Kapitel 12, Amos Kapitel 8 und dort die Verse 11 und 12. Amos Kapitel 8, Vers 11 und 12. Könntest du uns das mal vorlesen? Habt ihr es? Denn Amos ist schwer zu, die Blätter noch. Kommt nach Joel.
Siehe, es kommt die Zeit, Gott der Herr, dass ich einen Hunger oder es zu hören, dass er einem mehr zum anderen von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden.
Was sagt der Text? Es gibt einen Zeitpunkt X auf der Zeitlinie. Es gibt einen Zeitpunkt X, da werden die Leute das Wort Gottes suchen und nicht finden. Was für ein Zeitpunkt ist das? Ja, ja. Und wie nennen wir diese Zeit? Das ist das Ende der Gnadenzeit. Drum zeichne ich jetzt zwei Linien. Ende der Gnadenzeit, Sie suchen jetzt das Wort. Aber was bedeutet hier von Westen nach Süden oder von Süden nach Norden? Wohin laufen die denn? Was habt ihr denn gelesen im Text? Sie laufen von wo nach wo? Von Osten nach Westen? Wieso nicht von Osten nach Norden? Es ist doch egal, wohin. Es ist doch egal, ob das im Süden beginnt oder wie. Wieso gerade Norden nach Osten? Was steckt in diesem Text drin? Wieso erst von Norden und dann Osten? Habt ihr da eine Erklärung dafür? Es gibt eine unheimliche Erklärung. Die ist wirklich unheimlich. Wenn Menschen merken, jetzt wird es ernst, dann werden sie sich, ähnlich wie die fünf Jungfrauen, die zu wenig Öl haben, das ist so, wie wenn in der Schule die Leute nicht gelernt haben und jetzt den Klassenprimus fragen, kannst du mir nicht ein bisschen helfen bei der Prüfung und so. So kommen die fünf törichten Jungfrauen zu den fünf Klugen und sagen, jetzt könnt ihr nicht das so mauscheln, dass ihr uns ein bisschen Öl gibt. So wird es auch für die, die merken, jetzt wird's ernst. Wo haben wir zum letzten Mal über das prophetische Wort etwas gehört? Ach ja, großer Kampf. Das Buch, das kennen wir nur von. Da müssen wir hin. Ach ja, die Adventgemeinde, da wird ja prophetisches Wort verkündigt. Da gehen wir jetzt hin. Die laufen nach Norden. Die sitzen plötzlich alle da und hören zu. Ich kann mich noch erinnern, beim Golfkrieg, als es um die Energiekrise ging und die Leute Angst um ihren Wohlstand hatten. Ich kann mich noch genau erinnern. Da waren die Vorträge über dasselbe Thema, über den Nahen Osten, die waren alle voll. Auch bei uns Adventisten. Weil sie merkten, jetzt geht's an den Wohlstand. Jetzt haben wir die Gefahr, dass wir kein Öl mehr haben. Ich meine, das ist ein anderes Öl. Das Öl, ist, Heiliger Geist, ist ja was anderes als das Öl. Der ganze Reichtum hängt ja von diesem Öl ab. Und jetzt steckt da der Saddam Hussein alles in Brand und die Ölfelder brennen. Und die Leute hatten Angst vor einem neuen Weltkrieg. Ja, da waren sie alle voll, da saßen sie alle hier. Na gut, jetzt seid ihr hier. Seid ihr interessiert am Öl oder am anderen Öl? Ne? Das ist die große Frage. Das bedeutet, sie laufen von Norden nach Osten. Im Norden haben sie zum letzten Mal gehört, was hören sie? Kauft für euch selbst. Geht zu den Krämern. Dann kaufen die, verlassen den Norden und laufen ins offene Messer, nämlich nach Osten, da wo Christus wiederkommt. Und da gibt es keinen Trainer. Sie werden von einem Meer zum anderen laufen. Von Norden nach Osten, vom Berg Zion, Norden, hin zum Advent ins offene Messer. Der Advent kommt nämlich hier. Das war mal der Einstieg für, warum brennt es im Nahen Osten. Was wir jetzt brauchen, sind noch die Verse, die davor kommen. Die Verse, die davor kommen, sind der Vers 40. Denn was wir jetzt machen, ist die historische Einordnung dieser prophetischen Texte. Wir haben jetzt vom Schluss her aufgerollt, aber jetzt wird spannend. Was steht da in Daniel 11, Vers, hat es jemand? Daniel 11, Vers 40. 40, 11. Geht ihr in eine Zukunft, wo ihr sagen werde, ob stimmt oder nicht stimmt. Wenn nur ein bisschen Verdacht ist, sofort melden, dann müssen wir das korrigieren. Ja? Also, jetzt Vers 40.
Und am Ende wird sich der König gegen Mittag mit ihm messen. Und der König gegen Mitternacht wird gegen ihn stürmen mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen und wird in die Länder fallen und verderben und durchziehen.
Ja, bis dahin. Zur Zeit des Endes gibt es einen Weltkrieg hier. Und zwar mit vielen Wagen, Reitern und Schiffen. Es werden im Kapitel 11 zwei Namen genannt, Nordkönig und Südkönig. Und diese beiden Könige begleiten 2400 Jahre davor, wird angesetzt, durch die ganze Geschichte hindurch zwei widerstreitende Mächte. Also, jetzt müsst ihr anfangen. Habt ihr Kapitel 11? Und zwar, lest doch mal von ab Vers 1. Könntest du das mal lesen? Ab Vers 1, 11, Vers 1. Haltet das durch, aber das ist wichtig, dass ihr den Schlüssel jetzt versteht.
Und ich stand auch bei ihm im ersten Jahr des Darius des Meders, um ihm zu helfen und ihn zu stärken. Und nun will ich dir kundtun, was gewiss geschehen soll. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen, der vierte aber wird größeren Reichtum haben als alle anderen. Und wenn er in seinem Reichtum am mächtigsten ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten.
Mal bis dahin. Wo setzt der prophetische Fokus ein? Bei welcher geschichtlichen Situation? Ihr habt es ja jetzt gelesen. Also wo setzen wir jetzt an? Historisch. Habt ihr die... Ja, wo? Persien, ja, genau. Persien und Griechenland. Also wir sind hier an der Nahtstelle zwischen Persien und Griechenland. Und was jetzt kommt, ist immer nur... Der Südkönig wird stark, dann wird der Nordkönig. Es geht immer hin und her. Und jetzt ist die Frage, wo ist die geografische Position, die sagt, wer im Norden und wer im Süden ist? Also wer der Nordkönig und wer der Südkönig ist. Wo ist die geografische Fixierung? Schaut mal her. Wenn das das Mittelmeer ist hier, dann ist hier Jerusalem. Wer war dann im Norden? Ja klar, ihr habt recht nach dem Text. Aber jetzt davor. Davor. Nein, es geht um die Geografie und Geschichte, bitte. Ägypten war im Süden. Ägypten hat sozusagen... die südliche Position eingenommen und hat Jerusalem bedroht. Im Norden die Türkei und hier rüber Babylon. Das heißt, es beginnt mit Babylon als Nordkönig. Also wenn ihr die Texte in Jesaja lest, da geht es immer der König von Norden oder Babylon von Norden. Und es stimmt auch, denn Babylon, wenn es einmarschierte in Jerusalem, konnte niemals von Osten kommen, weil hier die Wüste war. Also im Norden konnte man nur hier richtig vom Norden einmarschieren und Ägypten genauso, immer nur vom Süden. Als Babylon fertig war, kam als nächstes Persien, dann hat Persien den Nordkönig dargestellt, aber Ägypten war immer dasselbe. Nachdem Persien vorbei war, kam Griechenland. Da haben wir genau den Startpunkt der Prophetie von Nord- und Südkönig. Als Griechenland vorbei war, wer war dann der König aus dem Norden? Rom. Aber Ägypten war immer noch zur Zeit Caesars, ja, Kleopatra aus dem Süden. Ne? Nachdem Rom vorbei war, wer war dann im Norden die bestimmende Macht? Europa. Ja klar, Europa. Nachdem Ägypten abgelöst wurde, von welcher Macht? Also nochmal. Europa hatte welche Religion? Christentum. Ägypten hatte welche Religion? Islam. Im 6. Jahrhundert, als Rom zu Ende ging, war der Islam als Religion König des Südens. Wie ging es weiter? Die Kreuzzüge haben den König des Südens wiederum bedroht und haben gewonnen. Die Kreuzritter, König Richard Löwenherz und so weiter. Aber sie konnten ihre Bastionen nicht halten, diese Kreuzritterburgen, diese gewaltigen Festungen, und mussten ihr Feld räumen, weil die Kalifen wiederum stark geworden sind. Also der Südkönig hat zurückgeschlagen. Luther und die katholische Kirche haben einen Feind gehabt, vor dem sie gezittert sind, haben. Wie hieß der? Die Türken. Die Türken haben das Abendland überschwemmt, überfallen. Der Südkönig ist vor den Toren Wiens aufgetaucht. Nun, ich bin Wiener. Ich bin Wiener. Ich bin in der inneren Stadt groß geworden, also im Zentrum. Und da gibt es verschiedene Gassen und Straßen. Das eine ist die Bäckergasse, da wurden alle Brote hergestellt. Die andere ist die Naglergasse, da gab es nur Nägel. Und dann gab es auch Färbergasse. Und in der Bäckergasse, ich weiß genau, wo die ist, hat der Bäckermeister Geräusche gehört in der Nacht, während die Türken Wien belagert haben und haben es beschossen, sodass, also wenn Wien gefallen wäre, dann wären die Moschees schon damals aufgerichtet worden. Und der Bäckermeister geht runter und sieht, wie sich der Teigbottich hebt und senkt. Und dann wusste er, die Türken haben einen Tunnel gegraben, von außen direkt in die Innenstadt, um die Innenstadt von innen zu überfallen. Hat sofort Verstärkung geholt und dann haben sie heißes Pech reingeschüttet. Dann hatten die Türken Pech und wurden zurückgeschlagen. Und dann kam Prinz Eugen, der edle Ritter, mit dem Polen Entsatz her und hat die Türken vertrieben. Und die Türken mussten Türken, im wahrsten Sinn des Wortes, nein, Türken heißt ja betrügen, nicht? Die mussten also fliehen und haben alles zurückgelassen. Und wisst ihr, was sie zurückgelassen haben? etwas, was die Wiener Cafés gegründet hat. Kaffee. Die Türken haben den Kaffee zurückgelassen. Und seitdem gibt es Wiener Kaffeehäuser. Also das nur nehmen. Der Südkönig wurde vom Nordkönig zurückgeschlagen. Also ihr merkt, der Wiener sagt einmal der Giegel, einmal der Gogel, nicht? Einmal der Nordkönig, einmal der Südkönig. Und so geht es immer weiter, bis zu dem Text, das ist der Schlüsseltext. Zur Zeit des Endes wird sich der König des Südens mit dem König des Nordens messen. Er wird ihn provozieren. Wer ist denn heute der Nordkönig? USA. Denn nur eine Supermacht kann mit vielen Wagenreitern und Schiffen in alle Länder des Südkönigs einfallen und sie überschwemmen und überfluten. Jetzt zählt doch mal die Länder des Südkönigs, also die islamistischen Länder auf. Was kriegen wir denn alles zusammen? Du hilfst uns, ja, erst zum Schluss, lass mal die anderen mal aufzählen.
Marokko,
Libyen, ach du gehst, Libyen, die, ja, Libyen, Tunesien, Ägypten,
Libanon,
Jordanien, Syrien,
Türkei,
Irak, Iran,
Irak, Türkei,
Arabien, also die Emirate und so weiter,
Saudi-Arabien.
Und das sind alles Länder, die sind nicht so arm, ich meine die arabischen vor allem. Ich glaube, so die Hälfte aller Erdölvorräte sind da. Ja, und jetzt gehen wir doch weiter in Afrika, Sudan,
Jemen,
jetzt hilf uns weiter, du hast den, bitte?
Algerien,
ja. Nein, aber wie es weitergeht, Äquator. Nein, Süd. Länder, Südkönig. Indonesien, Pakistan, das 1040-Fenster um den Äquator. Die Ägypter, klar.
Ja. Afghanistan.
Afghanistan, genau. Nee, noch nicht. Ja, Indien hat sich geteilt. Die asiatischen Republiken, ja. Also ihr merkt, der Südkönig hat viel Geld, hat einen starken religiösen Einfluss und ist politisch stark. Stark. Und zwar durch was ist der stark geworden? Zur Zeit des Endes wird sich der Südkönig mit dem Nordkönig anlegen. An welche Ereignisse der letzten Zeit denkt ihr da? Die Provokation vom Südkönig? Ja, das schon, aber ich spreche jetzt von einer gewaltmäßigen Provokation. Na, woran denken wir denn da?
Neulich wurde gesagt im Fernsehen, in den Nachrichten, dass die Kinder schon lernen, irgendwas da gucken oder was da sein, Kinder abschütteln sollen.
Ja,
lernen,
ja.
Damit
köpfen können, ja. Aber welches Ereignis hat die Welt erschüttert, dass es nachher nicht mehr so wie vorher war? Der 11. September. Das war eine Provokation des Südkönigs. Der CIA hat da auch sicher seine Hände drin gehabt. Versteht ihr? Da gibt es schon Fragen. Aber was meint ihr, wie der Südkönig vor Freude gehüpft ist, als sie erfahren haben, dass die Zwillingstürme gefallen sind? Das war genau in ihre Richtung, Bin Laden. Aber der Bin Laden hat sich dazu bekannt. Das heißt, egal, auch wenn es von anderen gemacht wird, passt es wunderbar in die Linie von Al-Qaida. Warum? Weil dieses Ereignis Amerika am Nerv getroffen hat, wirtschaftlich, ja, und der Pentagon wurde ja auch noch angegriffen. Seitdem sind die Amerikaner nervös und seitdem haben wir die Kontrollen an Flugplätzen, ne? Alles, was über 100 Milliliter geht, das geht nicht.
Die Erkenntnis, dass die USA
Ja, also USA, die wurden richtig wild. Und die kennen dann kein Pardon, die schlagen dann zu. Ja, ja, ja. Jetzt lest doch mal den Vers 41. Also, ich fasse nochmal zusammen. Im Vers 40 wird der Südkönig den Nordkönig so reizen, dass der Nordkönig alle Länder, die wir jetzt aufgezählt haben, ihr habt es noch im Gedächtnis, auch der Iran und auch die Emirate, die werden alle überschwemmt durch die Supermacht mit den Alliierten, also mit den Verbündeten. Und jetzt geht es aber los. In Vers 41 steht was? Könntest du uns das mal vorlesen?
Er wird auch in das liebliche Land kommen.
Wer ist das liebliche Land?
Jerusalem.
Ja, also Israel.
Geistlich wahrscheinlich. Viele werden unterliegen. Diese aber werden seine Hand entrinnen. Edom, Moab und die Erstlinge der Kinder Ammon.
Ammon. So. Er wird also in das herrliche Land einfallen. Wenn das Israel ist. Ja? Wir müssen ja jetzt mal politisch bleiben. Ich habe bis jetzt keinen. Ja, die Linie ist also politisch. Wieso soll Amerika in das Land seines Verbündeten einfallen? Wieso?
Weil die angegriffen werden.
Die werden angegriffen vom Iran. Hat Israel die Atombombe? 200, habe ich gehört. Würde Israel eventuell davon Gebrauch machen?
Ja,
das glaubt ihr?
Ja.
Die haben ja auch keine andere Wahl. Wenn die anderen den Erstschlag durchführen gegen Israel, der Geheimdienst der Israeliten ist clever und schneller. Also, in welche Situation kommt jetzt Amerika aufgrund der Prophetie? Ja, ja. Ja, ja, du denkst jetzt an das Geistliche. Der Einzelne kann gerettet werden, aber nicht als Ganzes. Ja, ja. Ja.
Jetzt eine Frage, das kleine Horn, das kehrt auch dann.
Ja, natürlich. Weil das kleine Horn ist doch in Offenbarung 13 mit dem Tier von der Erde, also USA, und es macht ein Bild dem ersten Tier, also dem Papsttum. Na, aber wir sind jetzt Nordkönig. Ja. Also das will ich gleich weiter ausführen. Da kommen wir gleich. Nur eins ist wichtig. Amerika kommt in die fürchterliche Situation, da muss man in die Tränen, einzugreifen. Und so nebenbei kriegt es doch alle Ölfelder mit, nicht? Da kommen die Tränen, nicht? Dass Amerika sich dafür opfern muss.
Die Straße muss kehren.
Ja. Auch der
Suezkanal,
ja, Ägypten, das bedeutet, Amerika hat keine andere Wahl, wahrscheinlich auch von langer Hand, jetzt kommt die andere Sache, von langer Hand vorbereitet, nicht? Dass sie dann doch einfallen müssen in das Land des Verbündeten. Aber Edom, Moab und die Vornehmsten der Kinder Ammon werden entfliehen. Was heißt denn das? Was ist denn Edom, Moab und Ammon? Nein, Edom, das ist, wenn das Tote Meer hier ist, ist Edom da rundherum. Ammon ist hier und Edom, Moab und Ammon, das ist das heutige Jordanien. Das heutige Jordanien ist Edom, Moab und Ammon.
Die drei zusammen.
Die drei zusammen. Und zwar, wie heißt denn die Hauptstadt von Jordanien? Amman. Ammon. Merkt ihr die Wortwurzel? Das heißt, die spielen eine Sonderrolle in der Prophetie. Welche Rolle hat denn der König Hussein von Jordanien gespielt im Golfkrieg? Seine Frau war Amerikanerin. Und was hat er gemacht? Der jordanische König? Er war der Zwischenhändler zwischen USA und dem König Saddam Hussein vom Irak. Ja? Das ist schon die prophetische Sonderrolle damals. dann brauchen wir keine Angst haben, dass sie das nicht erfüllt. Also diese drei Länder werden eine Bedeutung haben. Jetzt lesen wir noch weiter, dann haben wir es gleich. Jetzt kommt der Vers 42.
Und er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern, und Ägypten wird ihm nicht entrinnen, sondern er wird Herr werden über die goldenen und silbernen Schätze und über alle Kostbarkeiten Ägyptens. Libyen und Kuschita werden ihm folgen müssen.
Interessant, Libyen, damals Gaddafi, ne? Das bedeutet, die Supermacht bekommt all diese Länder mit einem Streich. Und Ägypten hat die größten Kunstschätze der Welt, Abu Simbel, Luxor, Gizeh und so weiter. Ägypten hat den Suezkanal, ein Milliardengeschäft, Mubarak hat diese Milliarden alle. Also das kriegen die alle noch mit. Da kommen wir jetzt hin. Also alles spitzt sich zu um den Berg Zion. Also wir haben beim Berg Zion eine vergeistigte Auslegung, die habe ich euch ja schon gesagt, aber auch eine buchstäbliche. Das bedeutet, der Berg Zion ist das Zentrum, was steht denn auf dem Berg Zion?
Tempel.
Was für ein Tempel?
Naja, jetzt ist die Moschee drauf.
Die Umma-Moschee.
Genau.
Der Tempel des Islam steht auf dem heiligsten Platz der Juden. Das ist nämlich der Platz, wo Abraham seinen Sohn Isaak auf dem Berg Moria opfern sollte. Und da steht der Felsenturm heute. Und das Einzige, was den Juden bleibt, ist die Klagemauer mit diesen riesigen Quadersteinen. Und dann stehen sie gegen die Mauer, so in dieser Weise, und beten, das war eine Rückkopplung, beten immer so. Und dann stehen Palästinenser oben, die werfen unheilige Steine auf die, die vor den heiligen Steinen sich in Trauer verneigen. Und der Scharon, dem ist ja der Kragen dann geplatzt. Das bedeutet, es geht um die Anbetungsstätte von drei Weltreligionen. Die Juden, Islam, ach, und die Christen. Jetzt kommen wir zum Papsttum. Ja, das Papsttum ist noch ganz zurückgezogen, ne? Ja? Man wollte den Papst willkommen heißen, hat eine extra Straße für ihn benannt in Jerusalem. The Pope Road. Aber er kam noch nicht. Die Stunde ist noch nicht gekommen. Die Stunde kommt erst, wenn sich das erfüllt, was ihr hier gelesen habt. Was heißt das? Welche heiligen Tage haben diese drei Religionen? Der Islam hat den Freitag, Freitagsgebet. Die Juden haben den Sabbat. Die Christen haben den Sonntag. Ja, soweit klar? Wenn sich jetzt der Freitag mit dem Sabbat kloppt, dann ist der lachende Dritte der Sonntag. Das heißt, die Juden stehen ja für den Sabbat. Und wir eigentlich auch. Es wird keinen Frieden geben, wenn nicht eine Supermacht alles okkupiert, überfällt, überschwemmt und am Berg Zion endlich den Weltfrieden ausruft. Mit wem? Der Papst wird dafür sorgen, dass auf dem heiligsten Platz der Welt die heilige Eucharistie gefeiert wird. Die vereinigen sich, ja genau. Und das bedeutet, wisst ihr, was das bedeutet? Dass Babylon die Große ihr Zentrum in Jerusalem aufschlagen wird, wenn das stimmt, ihr müsst da kritisch sein. Aber alle Wege führen nach Rom, nicht, sagt man. Nee. Die führen nach Jerusalem. Kennt ihr das Spiel, die Reise nach Jerusalem? Da ist immer ein Stuhl zu wenig. Und dann fliegt einer nach dem anderen raus. Und diejenigen, die keinen Stuhl mehr finden, was meint ihr, was werden das für Leute sein? Die den Sabbat halten. Denn der Sonntag ist untrennbar mit der Eucharistie verknüpft. Und auch der Advent und die neue Friedensbewegung, also die neue Religiosität. Und dann wird man sagen, Friede, Friede, keine Gefahr. Endlich hat die Supermacht gewonnen. Die Terroristen haben wir jetzt alle unter Kontrolle mit dem Mahnzeichen und so weiter. Niemand kann mehr kaufen und verkaufen. Da gibt es keine Gelder unter der Hand, die dann den Terrornetzen gegeben wird. Denn jetzt fließen ja die Gelder immer noch. Man kann das nicht kontrollieren. Aber wenn alles kontrolliert wird, Leute, dann beginnt das Friedensreich. Und wenn es dann soweit ist, kommen Gerüchte von Osten und Norden. Und erschrecken diese Friedensbewegung. Merkt ihr, das ist die Kulisse. Also wir haben eine geistliche Auslegung vom Berg Zion, das ist die Versammlung aller Gläubigen, aber wir haben auch eine buchstäbliche Auslegung, die aufgrund dieser Prophetie politisch, geografisch in Jerusalem sich fokussieren wird. Und Jerusalem wird bis zum Schluss ein Zankapfel bleiben. Er wird ein Stein sein, an dem sich die anderen wundreißen. Oder er fällt auf die Leute und wird sie zermalmen. Ich will Israel zum Laststein machen, zum Eckstein. Ja.
Das würde aber bedeuten, dass die Region, wo Christus zur Welt kam, auch das Chaos sein wird.
Das ist interessant. Wird auch das Chaos. Und auch nach den 1000 Jahren, wenn Christus wiederkommt und seinen Fuß auf den Ölberg setzt und er teilt sich. Es ist derselbe Ort. Es gibt einen Bibeltext in Sacharja, Jerusalem soll bleiben an seinem Ort. Auch als Abraham die Verheißung bekam, das Land, auf dem du liegst, will ich deinen Nachkommen geben. Das heißt, wenn die ganze Erde umgestaltet wird durch Katastrophen, wird geografisch dieser Punkt durch die prophetische Aussage eine Bedeutung behalten. Und das Jerusalem kommt nicht in Grönland runter und auch nicht in Australien, sondern dort, wo die Geschichte sich ereignet hat. Und dann können wir sicher sein, wenn es nach 1000 Jahren so ist, dass sich auch dieser Ort Jerusalem in den letzten Ereignissen auch als Zielpunkt, als Brennpunkt erweisen wird. So, damit bin ich mit dem Thema hier zu Ende. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie jetzt stellen.